Ja, Marcel, komm. Weißt du was? Wir machen es einfach direkt so. Wir machen es einfach direkt so, dann haben wir einen Einstieg. Okay. Marcel.
Ja, ich bin aufnahmefähig.
Perfekt. Haben wir schon auf Aufnahme gedrückt? ja, Marcel, du weißt doch, dass jetzt letzte Woche wieder die Black Friday Week war. Wir hatten es, glaube ich, letztes Jahr darüber. Ja, genau, wir hatten eine Black Friday-Folge und auch damals habe ich schon gesagt, dass ich immer eine Sache mache, die extrem dumm ist, wo ich aber immer irgendwie jedes Jahr aufs Neue mache. Ich gehe immer an Black Friday in so ein Einkaufszentrum. Ich weiß ganz genau, wie dumm es ist, weil es scheiße überfüllt ist, wenn ich mir, tatsächlich habe ich da noch dran gedacht, weil ich weiß noch, dass ich das letzte Mal in der Folge dann halt vor einem Jahr darüber gesprochen habe, so von wegen, dass da vergleichsweise die Corona-Maßnahmen noch einigermaßen in Ordnung waren, weil Corona da ja noch neu war. Jetzt, wo die Zahlen eigentlich alles in allem noch deutlich schlimmer sind, scheißen alle komplett drauf, die Leute sind dort und es war wirklich absolut zum Kotzen. Damals gab es zumindest noch so Trennstriche im Sinne von, auf der einen Seite laufen die halt in die eine Richtung, auf der anderen in die andere, dann gab es immer bitte Abstand halten und so weiter und so fort. Im Endeffekt gab es jetzt nur noch Impfnachweis und 2G-Plus-Kontrollen und so weiter.
Okay, krass.
Ja, eigentlich wollte ich sagen, tatsächlich, ich will dich schätzen lassen,
wie viel Geld
ungefähr,
du ausgegeben hast.
Ungefähr, wie viel ich in der gesamten Black Friday Week ausgegeben habe. Mir ist gerade eingefallen, dass meine Rechnung nicht ganz richtig ist.
Ich wollte aber auch, weil du sagst, ich wollte tatsächlich auch bei mir in XXX Lutz dieses Möbelhaushaltswaren.
Die mit dem roten Stuhl.
Richtig. Wollte ich gehen. Da wollte ich aber die Woche schon gehen, weil ich mir dachte, hey, die haben so eine Black Week. Also, du kannst ja gefühlt schon irgendwie Anfang November so Deals, der ab. Das ist ja krank. Also, das ist ja nicht nur mehr der Black Friday. Und dann habe ich es vergessen gehabt. Und am Freitag dachte ich mir, nee, ich habe gar keinen Bock, am Black Friday da reinzugehen. Also, erstens, das, was du sagtest, dass es mega voll ist. Wegen Corona ist es sowieso, weil alle drauf scheißen. Und es wird halt wegen Black Friday natürlich voll sein. Da habe ich gar keinen Bock drauf gehabt. Deswegen bin ich gar nicht gegangen. Und habe irgendwie gar nichts
Was gekauft. Wolltest du dir holen?
Einen neuen Wäscheständer. Mein Alter ist zu klein und gebrechlich. Also,
das kannst du dir doch auf Amazon Prime bestellen.
Ja, das weiß ich, aber wenn das...
ja, okay, verstehe ich. Das Lustige ist, ich will noch einen ganz kurzen Satz zu unserer letzten Folge sagen, weil ich war auch am Black Friday, war ich ja im Einkaufszentrum. Und da habe ich einen Kumpel getroffen und der hat sich dort halt angestellt zur Booster-Impfung. Da habe ich gemeint, sag mal, wie bescheuert bist du, dass du dich am Black Friday da anstellst? Der hat 4,5 Stunden gewartet. Ich werde mich ja auch impfen lassen, aber ich mache einen Termin bei meinem Hausarzt, bin da in einer Stunde durch. Wie dumm kann man sein?
Ja, das ist schon viereinhalb Stunden warten. Das ist schon heftig.
Ja, Marcel, zum Thema 4,5 Stunden warten. Hier ist ja gerade noch jemand, der warten muss.
Ich habe gefühlt 4,5 Stunden wartet. Ja. Wir sind heute wieder.
Alter, richtig guter Übergang. Ja, hier ist noch jemand, der 4,5 Stunden warten muss. Marcel, möchtest du ankündigen?
Ja, wir haben heute wieder einen Gast, eine Gästin. Ich freue mich, Sie begrüßen zu dürfen. Hallo Amelie.
Hey, also ich war nicht beim Black Friday, da muss ich euch gleich enttäuschen.
Oh, belastend.
Ja, gut.
Aber dafür bist du hier bei uns heute, das freut uns viel mehr. Das
ist viel bessere Angebot.
Ja. Oh, das ist gut. Wir sollten die Folge irgendwie so nennen.
Das bessere Angebot.
Das ist unser Slogan, ob du behindert bist, das viel bessere Angebot.
Richtig. Ja, Amy, ich freue mich ja auch deshalb, weil wir dich ja so ein bisschen schon... ich sage jetzt mal, vermarktet haben in unserem Podcast, weil du ja für unser Logo zuständig warst.
Ja, das ist korrekt.
Du hast ja unser Logo gemalt, genau.
Bitte hier kleinen Applaus denken.
Das habt ihr jetzt nicht vorbereitet, so ich bin enttäuscht.
Nee, haben wir leider nicht.
Das kann man dann schön beim Schneiden
bitte,
einfügen.
Bitte drum.
Genau.
Ja genau, du hast unser Logo gemalt. Wir werden da bestimmt auf Instagram dann auch nochmal Werbung für deinen Account auf Instagram machen, das... du natürlich von unseren Followern nochmal ein paar Follower für dich bekommst, von unseren vielen Followern. ja, und du bist heute aus einem bestimmten Grund da, aber ich muss ganz kurz noch was erzählen. Wir hatten es ja ganz oft, Sebastian, dass man immer witzige Geschichten so ein bisschen für den Podcast aufhebt, weil wir ja so viel eigentlich außerhalb
machen, kenn ich,
dass man die Geschichten immer erzählt. Und am Samstag hatte ich Blogseminar und da ist mir vorher was Witziges passiert. Ich dachte mir, nee, das erzählst du im Podcast. Und genau, ich hatte am Samstag von 9 bis 17 Uhr als Blog-Seminar, also halt eine lange Veranstaltung in der Uni, und war da, das Problem war, ich hatte verschlafen an dem Tag. Und ich dachte, scheiße, es musste schnell los. Ich habe es dann irgendwie noch geschafft, bin natürlich zu spät gekommen, also ich glaube, ich also um 9.30 Uhr jetzt angefangen, 9.42 Uhr stand ich vor der Uni. Das Problem war, es ist erstens Samstag und zweitens wegen Corona kommst du halt nicht so einfach rein. Also der Dozent meinte auch in der ersten Sitzung, kommt bitte pünktlich, ich schließe euch auf, weil dann könnt ihr nicht mehr rein. Da war zu. Und da war noch so eine andere Person, die hatte ein anderes Seminar, die stand da auch davor, also ich war nicht alleine. Und dann kam noch eine Person und dann haben wir überlegt, ja, wie kommen wir denn rein? Haben die gefühlt 200 Eingänge überprüft, die es da gibt an der Fakultät. Und haben dann gemerkt, ah, okay, bei dem einen Eingang gibt es eine Klingel, da steht aber privat drauf. Da ist halt so ein Hof und da wohnen auch ein, zwei Leute. Und dann irgendwann haben wir gesagt, ja, jetzt muss man da klingeln. Und da habe ich halt geklingelt. Und dann ist die Tür aufgegangen. Dann standen wir im Hof und plötzlich fängt es ganz laut an zu bellen und es kommt ein mega wütender Hund entgegengerannt. Und die eine weicht schon ein bisschen zurück. Ich denke mir so, was geht denn jetzt ab?
Alter.
Und ein bisschen gefühlt Pipi in der Hose hatte ich auch, weil ich mir dachte, wenn
Verständlich.
dir halt ein Hund da so angerannt kommt, weil ich dachte mir, naja, wenn du jetzt wegrennst, machst du es noch schlimmer, bleibst du stehen. Und naja, das war halt so ein, ich muss mal mein Revier markieren, Hund, der hat ja nichts gemacht, der hat auch ein bisschen geschnuppert, aber da kam dann einer raus und der hatte den Schlüssel und hat uns aufgemacht. Aber ich dachte mir dann auch so, naja, ist es nicht ein bisschen krass, was du hier machst? Also deinen Hund so ein bisschen vorzuschicken, vielleicht hat jemand voll Schiss, rennt total weg oder sonst was. Also
Ja,
das ist
schon.
auch so eine Sache, wo ich mir dachte, ja, mutig seinen Hund da vorauszuschicken.
Hä, aber gibt's nicht, also jetzt mal ganz kurz fernab von dem Hund, gibt's nicht irgendwo am Haupteingang eine Klingel zu einem Hausmeister? Muss nicht, auch wenn samstags ein Blog-Seminar ist, ein
Ja, ich
Hausmeister
habe
immer da
überlegt, ob
sein?
das der Hausmeister ist. Ich weiß nicht, ob das der Hausmeister war, weil er hatte halt den Schlüssel. Keine Ahnung, ob die gesagt haben, hey, falls mal am Wochenende Studenten nicht ins Haus kommen und ein Seminar haben, hier kriegst du mal einen Schlüssel. Kann sein, kann auch sein, dass es der Hausmeister war. Macht Sinn. Ich weiß halt nicht, in welcher, weiß nicht, in welcher, wie das zur Uni stand, deswegen kann ich das nicht sagen.
Wurdest du hart angeschnauzt, dass du zu spät kamst?
Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Also, ich habe einfach nur
Na,
gesagt,
langweilig.
sorry und ja, habe mich wieder hingesetzt. Ich habe auch gar
Sorry
nichts
for
verpasst. Er hat da irgendwie
bodyworking.
in den, also das wurde dann doch eine halbe Stunde, die ich zu spät war, hat er, glaube ich, nur so ein bisschen Recap von letzter Folge, von letzter Stunde gemacht. Also.
Okay. Amy, du bist ja eine unserer begeisterten Podcast-Hörerinnen. Hat dir mein Kinderlied gefallen?
Ja, über Aramsamsa muss man dann ein bisschen streiten. Also vom Taktgefühl ist es ausbaufähig, Sebastian.
Autsch.
Eher so, er war stets
So, das war's
bemüht.
mit Amy von unserem Podcast. Marcel, was machen wir heute ansonsten? Amy wird jetzt ausgeladen aus unserem Podcast.
Okay, ein bisschen anderes
Nein.
Programm. Ja, nee, jetzt kommen wir mal ein bisschen
Naja,
zum
Kritik
Thema.
muss
Also, du
man
hast.
ertragen können,
Ja, Amy,
Sebastian.
wer bist du? Was machst du?
Wer bin ich, was mache ich? Naja, ich bin ausgebildete
Genau.
Ergotherapeutin und studierte Sozialpädagogin. So viel zu meinem beruflichen Werdegang. Ich bin jetzt seit 7 Jahren in einem Verein für geistig behinderte Menschen tätig, also beruflich, dessen Namen ich jetzt nicht genauer aus diversen Gründen erläutern möchte.
Das ist gut.
Aber ich bin, wie gesagt, im Bereich geistige Entwicklung eingesetzt und ich betreue aktuell Kinder der ersten Klasse, sprich, die sind so 6, 7 Jahre alt und gehen bei uns in die Schule. Und wir sind eine Inklusionsschule, sprich, da werden Grundschüler und Kinder mit Förderbedarf zusammen unterrichtet. In Nürnberg. So viel kann ich, denke ich, verraten.
Ich überlege gerade, ob
Okay.
das, weil ich hatte ja in der letzten Folge auch erzählt, dass ich in Nürnberg war. Ist das ein etwas größerer Komplex, wo es auch ältere Schüler gibt, oder ist das einfach nur wirklich für
Na,
Jüngere?
der Aufbau bei uns ist folgendermaßen. Wir haben also unser Haupthaus im Grunde, da ist die schulvorbereitende Einrichtung, kurz SVE, untergebracht. Das ist wie Kindergarten, nur mit mehr schulischen Anteil. Also die Kinder lernen da sehr früh im Kreis zu sitzen, Dinge auszuschneiden, weil sie aufgrund ihrer geistigen Beeinträchtigungen einfach längere Lernprozesse haben als normal entwickelte Kinder. Und in diesem Haupthaus ist auch ein Teil der Grundschulstufe untergebracht, die Mittelschulstufe ab der 5. Klasse, und da endet es dann auch schon. Und wir sind eben ausgelagert. Wir sind auch eine Grundschulstufe, aber eben mit dem Inklusionsschwerpunkt. Sprich, wir sind an einer Grundschule drinnen. Und alles Weitere geht dann, also nach der Mittelschulstufe, nach der 10. Klasse kommt dann die Berufsschulstufe für die Kinder. Das ist dann nochmal an einem externeren Gebäude, wo mehr Platz ist für die Jugendlichen.
Okay, weil ich hatte nämlich überlegt, ob das so ein bisschen zusammenhing, weil ich ja in der letzten Folge erzählt habe, dass ich ja auch in Nürnberg war und da eine Probewoche gemacht habe an der Inklusionsschule. Deswegen dachte ich, dass das da irgendwie, wenn das so ein größerer Komplex ist wie jetzt bei uns, wo du irgendwie Schüler und Schülerinnen aller Altersklassen hast, dass das irgendwie zusammenhängt, was ziemlich witzig wäre.
Na, du bist
Aber
ja
ich weiß
Schwerpunkt
jetzt.
körperliche Entwicklung, du bist ja nicht Schwerpunkt
Okay,
geistige
das ist
Entwicklung. Das ist
alles.
komplett getrennt, da gibt es verschiedene Bereiche. Weil du bist ja normal intelligent, du würdest in unserer Einrichtung nicht genommen werden, weil du zu klug bist. Also wir haben Klientel, das hat einen IQ zwischen 50 und 65, manchmal 70. Aber das sind dann schon die Grenzgänger, die dann zum Schwerpunkt Lernen gehören würden. Also das ist so unterteilte. IQ wird getestet. Bist du ganz schwach, kommst du zu uns. Bist du so ab 70 plus, bist du im Lernbereich, da gehst du dann an die L-Schule. Das ist das klassische Förderzentrum, also Förderschule früher. Wenn euch das noch was sagt. Genau, und dann gibt es eben noch körperliche Entwicklung für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen und auch noch Verhalten, also für Menschen mit psychischen und Verhaltensstörungen.
Das ist extrem interessant, weil du das gesagt hast mit dem
Ich finde es jetzt schon wieder
IQ-Testen.
komplett faszinierend, ja,
Und
richtig.
ich hatte das nämlich auch, weil bevor ich in Nürnberg war, war ich in Würzburg. Da gibt es auch eine Einrichtung, da war das genauso. Da hat man mir dann witzigerweise genau den Satz, den du gerade gesagt hast, auch gesagt. Ich bin halt so intelligent dafür. Also, die haben mal einen IQ-Test gemacht, das haben sie gesagt, nee, das kannst du nicht machen, das bringt für dich überhaupt nichts. Also, das hatte ich auch durchgemacht, tatsächlich. Finde ich witzig.
Genau, also dieser IQ-Test ist
Ich
auch
überlege
einfach
gerade, ob ich hier
ausschlaggebend.
einen IQ-Test gemacht habe.
Richtig, ja. Das war da auch sehr ausschlaggebend, ja.
Ich finde das an sich schon total faszinierend. Du bist im Endeffekt, also kann ich mir die Einrichtung so vorstellen, das ist halt, ja, wie du es gerade gesagt hast, ich sage jetzt einfach mal eine Schule. Es gibt ganz normal Lehrer und Lehrerinnen und dann gibt es halt zusätzliches Personal im Sinne von zum Beispiel mit dir, also irgendwelche Betreuer, Ergotherapeuten, wie auch immer, die dann den Kindern noch zusätzlich bei der Entwicklung helfen und das abdecken, was die Lehrer und Lehrerinnen nicht
Genauso vom
können.
Konzept her ist es eine ganz normale Regelgrundschule, wo wir sind. Also mit Schulgebäude und verschiedene Klassen. Und das Besondere an unserer Grundschule ist eben, wir haben keinerlei normale Klassen. Also es gibt keine 1A. Sowas gibt es nicht. Es gibt entweder die Inklusionsklasse, die ist dann mit 16 Grundschülern und 8 bis 10 Förderkindern ausgestattet. Oder es gibt eine Jahrgangsmischung. Da sind dann immer erste, zweite oder dritte, vierte zusammengemischt. Also wir sind da mit diesem Profil Inklusion auch ausgezeichnet worden, weil wir eben so übergreifend arbeiten.
Und wie funktioniert das dann, wenn ich also von eurer Schule jetzt auf eine weitere Schule will? Also egal ob Haupt-, Real- oder
Als normales
Gymnasium,
Grundschulkind
wie
oder als
viel,
Förderkind?
ja, erzähl gern für beides. Also ich kann mir das jetzt noch nicht so ganz vorstellen, wie ist denn das, wenn jetzt dritte und vierte gemischt wird oder erste und zweite?
Also, ich fange jetzt einfach mal bei den Jahrgangsmischungen an. Da sind wir ja nicht mit dabei, weil wir ja in den Förderklassen sind, also in den gemischten. In den Jahrgangsmischungen ist es so, dass du ganz normal 1 bis 4 durchläufst als Kind, aber du bist halt 2 Jahre in der 1-2, erstes Jahr erste Klasse, zweites Jahr zweite Klasse. Und du wechselst dann sozusagen, wenn du von 1 auf 2 gehst, kommen neue Kinder dazu in die erste. Also die Hälfte der Klasse besteht dann aus Erstklässlern. Das Prinzip besteht darin, dass die voneinander lernen können, also dass die Großen die Kleineren unterstützen. Der Unterricht ist auch dementsprechend differenzierter, also es gibt Aufgaben für die etwas schwächer, also für die Fitteren. Dadurch kann man diesen ganzen Aufgabenstab ziemlich erweitern. Also auch fitte Erstklässler können den Zweitklassstoff mitmachen und schwächere Zweitklässler können bei den Erstklässlern nochmal mitmachen. Das unterstützt sich da sehr gegenseitig. Das ist der Sinn von diesen Jahrgangsmischungen. Und du machst halt 1 bis 4 durch und gehst dann auf die weiterführende Schule, je nachdem, welche Noten du hast. Also ganz normal. Hauptschule, Realschule oder
Klingt gut.
Gymnasium.
Wie funktioniert das jetzt mit der Förderklasse
Genau.
oder ja, was
Also,
du noch
wo
gesagt
wir
hast?
drinnen sind, ist ja diese Förderklasse. Du hast 16 normale Schüler und 8 bis 10 Förderschüler, die zusammen im Klassenverband bestimmte Fächer lernen. Also, wir sind nicht den ganzen Tag zusammen. Wir machen nur Fächer zusammen, die für beide Klientelgruppen machbar sind. Also, Deutsch, Mathe, HSU macht die Grundschule für sich alleine. Wir kommen in Fächern wie Musik, Kunst, Sport, Morgenkreis, Feste, die gefeiert werden, für sowas dazu, wo unsere Kinder auch mitmachen können, weil die halt durch den IQ sehr schwach sind. Ich kann auch gerne mal so Beispiele nennen, was für Kinder dann in so einer Förderklasse drinnen sind. Also neben den
Ja,
normalen
gern.
Grundschülern haben wir vor allen Dingen Leute mit Trisomie, also Down-Syndrom im Volksmund kennt bestimmt jeder. Fragiles X-Syndrom ist so ein Klassiker, der bei uns auftaucht. Verschiedene Formen von Autismus-Spektrumstörungen. Und es ist jetzt nicht so, wie viele immer denken, dass Autismus, die sind dann so super intelligent in manchen Sachen. Die meisten Autisten haben einen sehr niedrigen IQ und sind dadurch oft sehr überfordert in ihrer Umwelt, weswegen die bei uns einfach auch landen. Also diese inselbegabten Autisten, die im Film und Fernsehen oft so propagiert wird, die sind eigentlich der geringere Anteil von den Menschen mit Autismusstörungen. Die sind dann auch bei uns.
Und okay, ja. Dazu mal ganz kurz, einfach nur jetzt, es hat jetzt eigentlich nichts mehr, es hat jetzt eher was mit Autismus zu tun. Es ist so, was du gerade gesagt hast, so, dass es ja propagiert wird von wegen diese Inselbegabten und so weiter. Kann es da auch sein, dass es irgendwie erst später sich sowas entwickelt? Weil du gesagt hast, es ist eigentlich der... Nee?
Also entweder du hast einen Autismus, der einen relativ guten Intelligenzquotienten hat, der halt mit den Sozialthemen einfach Probleme hat, also mit Beziehungsaufbau etc. pp., die man auch kennt aus Dokus, Film und Fernsehen. Mhm. Aber die meisten Kinder bei uns, die haben einfach, die sind oft auch gar nicht testbar, weil die so eine geistige Beeinträchtigung haben, dass sie eigentlich bei sowas gar nicht teilnehmen können. Und es entwickelt sich auch im Laufe der Jahre nur sehr langsam. Also gerade bei Autisten, die brauchen eigentlich ihr Leben lang ganz intensive Unterstützung, wenn die so schwach sind. Weil das auch nicht kommt. Mhm. Ja, also so hart wie es klingt, Intelligenz ist angeboren. Also viele Eltern hoffen immer, dass ihre Kinder, wenn die bei uns auf der Schule sind und die haben nur eine Entwicklungsverzögerung oder das ist so das Klassische bei uns, es sind einfach Kinder mit niedrigem IQ, die körperlich, sprachlich und sozial einfach unterentwickelt sind, dass die das in den Jahren aufholen. Aber der IQ ist einfach teilweise angeboren. Also das verbessert sich in kleinen Schritten, also vor allem bei Migrationskindern ist es ganz oft zu beobachten, die kommen zu uns und sind einfach aufgrund ihrer schlechten Sprache so schlecht eingestuft worden. Und wenn die das Deutsch dann aufholen, die schaffen den Sprung dann oft noch. Aber die meisten Kinder bleiben bei uns in der Einrichtung. Also es ist ein ganz geringer Prozentanteil, der wirklich noch ins L wechselt, also auf die Förderschule wechseln kann, um dann eine richtige Berufsausbildung oder sowas zu machen. Also die meisten bei uns verbleiben in der Einrichtung. Also die gehen dann in diese externen Werkstätten, Werkstatt für behinderte Menschen, sagt euch ja bestimmt auch was, oder werden in so Einzelprojekten am ersten Arbeitsmarkt mit inkludiert, aber die sind da nicht, weil sie eine Ausbildung zum Handelskaufmann gemacht haben, sondern weil sie dann da in der Kaffeeküche aushelfen und mit dabei sind.
Okay, ich möchte jetzt hier ganz kurz mal 50 Fragen weiterspringen, aber du hattest gerade die Eltern mit angesprochen. Wie ist denn das an so einer Schule jetzt, wie sehr nehmen die oder wollen die Eltern Einfluss auf, ich sage jetzt mal einfach euch nehmen? Also wirklich auf euch so diesen, ja, mein Kind ist doch schon intelligent, ihr müsst es nur richtig fördern oder so, das kennt man ja.
Also unsere Elternklientel ist, sagen wir mal so, es gibt immer so zwei, drei Familien, die sehr engagiert sind, die gut auch Akademiker sind, die sehr bedacht darauf sind, dass das Kind ideal bei uns gefördert wird. Die rufen dann natürlich öfter mal an. Und wollen wissen, wie es so aussieht. Okay, Sebastian ist leider gerade gestorben. Wir müssen kurz Paar machen.
Kurz in die Werbung.
Lasst euch verzaubern von diesem wunderschönen Kinderlied. Aram, sam, sam, aram, sam, sam. Guli, 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 ram, sam, sam, aram, sam, sam, aram, sam, sam. Guli, 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 ram, sam, sam, aravi, aravi. Guli, 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 ram, sam, sam, aravi, aravi. Guli, 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 ram, sam, sam. Ja, jetzt geht's weiter.
Also zum Elternklientel. Das ist bei uns recht heterogen, sagen wir mal so. Wir haben immer so zwei, drei Eltern, die sehr erpicht darauf sind, dass ihre Kinder bei uns ideals gefördert werden. Das sind dann Eltern mit einem hohen Bildungsniveau, Akademiker, die da eben sehr drauf bedacht sind, dass die ideal gefördert werden. Das sind auch meistens die Eltern, die dann, also so Klischeepeitsche mal ausgepackt, in Anführungszeichen, die dann mit 40 das erste Kind bekommen haben. Das hat er dann ein Down-Syndrom gehabt, wegen der späten Schwangerschaft, und das Kind wird halt dann gefördert und gefördert. Aber da ist die Behinderung meistens klar erkennbar, dass dieses Kind einfach massiv geistig behindert ist. Deswegen ist da die Akzeptanz noch eher da. Da geht es dann eher darum, dass wir angerufen werden und welche Fortschritte und wann das Elterngespräch und wir müssen darüber reden und externe Therapien. Und die sind da immer sehr dahinter. Das sind dann die Eltern, mit denen man noch eng im Kontakt steht. Und die anderen 80% sind meistens Eltern mit niedrigem Bildungshintergrund, wo sich das... die bereits verringerte Intelligenz im Elternhaus nochmal nach unten potenziert hat und die Kinder durch Vernachlässigung und wenig Förderung im Elternhaus eben auf so niedrige IQs kommen. Also diese IQs sind auch ganz oft einfach eine Vernachlässigung der Eltern an den Kindern. Also auch wieder Klischeepeitsche ausgepackt, Migrationsfamilien, die ihre 7 Kinder halt einfach, ja, die halt liegen gelassen werden. Ja. Die das halt nicht so auf die Kette kriegen. Und die sind einfach nur froh, dass ihre Kinder aufgeräumt sind. Weil das sind dann auch die Kinder, die eben die Verhaltensauffälligkeiten ganz oft zeigen.
Okay, also hast du dann diese, dieses Problem, dass du oft mit den Eltern dann auch in so regen Diskursen kommst, oder herrscht da so ein Klima, was angenehm ist?
Also dadurch, dass die Kinder bei uns vom Fahrdienst zum Beispiel abgeholt werden, die werden frühst bei sich zu Hause abgeholt mit dem Bus. Und okay. Werden dann zu uns gebracht. Die Eltern holen die ja nicht ab. Also wir haben keinen direkten Elternkontakt in dem Sinne jeden Tag. Wir machen das telefonisch und über Mitteilungshefte. Und ja, also die Zusammenarbeit ist, wie gesagt, sehr heterogen. Mit den engagierten Eltern klappt es gut, mit den anderen Eltern klappt es aufgrund von Sprachbarrieren schon gar nicht. Und die sind auch weniger interessiert daran. Also die verstehen auch oft gar nicht, was diese Behinderung überhaupt bedeutet. Für die sind die Kinder halt so wie alle anderen in ihrer Familie auch, die halt auch alle bei uns in der Einrichtung hocken, weil das ist halt bei denen der Durchschnitts-IQ so gefühlt. Und durch die schlechte Sprache potenziert sich das halt einfach leider Gottes immer ein bisschen nach unten.
Ich finde das ein bisschen krass, dass das so bei ein, zwei Faktoren so ein bisschen dem ähnelt, worüber wir immer reden, seit bei unserer Schule auch. Also ja, ich hatte mir das halt so ein bisschen beim Privatgespräch, wenn wir darüber quatschen, Amy, voll anders vorgestellt. Also dass halt, dass tatsächlich so ein bisschen so einer Ganztagsschuleinrichtung gleicht, wo die Eltern dann halt ihre Kinder wieder abholen, weißt du? So hatte ich das halt so ein bisschen.
Nee, also das ist bei uns sehr, sehr eng im Rahmen. Deswegen, das ist ja auch immer das große Thema, wenn man dann auf Inklusion zu sprechen kommt. Man sieht diese Kinder ja nicht. Die sind ja da, die werden abgeholt, die werden hingebracht. Die gehen ja nicht raus in dem Sinne. Deswegen ist es auch vielen Leuten, wie euch jetzt auch, einfach nicht bewusst, dass das so abläuft bei uns. Das ist nicht transparent für die Gesellschaft.
Nee, das ist tatsächlich nicht transparent. Jetzt, du hast ja gerade auch schon ein paar Fächer genannt, wo du dann teilweise mit betreust. Wie ist denn das, gibt es dann da auch so, also bei uns im Internat war es ja so, dass man auch irgendwie während Unterrichtsstunden dann zusätzlich noch irgendwie eine Physiotherapie reinstecken konnte oder Ergotherapie. Das hat man dann meistens in den Stunden gemacht, wenn man keinen Bock drauf hatte oder die Hausaufgaben oft nicht gemacht hat. Bei mir war es immer in Mathe und Französisch und so, wo ich dann die Physiotherapie noch gemacht habe. Ist es bei euch auch so oder habt ihr dann irgendwie, keine Ahnung, um 14 Uhr habt ihr Schluss, dann ist nochmal eine Stunde zusätzliche Betreuung durch euch oder so und dann werden sie abgeholt?
Also
oder
wie so läuft zum Tagesablauf, die kommen um 7:45 zwischen 7:45 und 8 an und haben dann Unterricht bis 12.15 Uhr. Und um 12.15 Uhr schließt sich dann die Tagesstätte an, die heilpädagogische Tagesstätte nennt sich das dann im Ganzen. Und da werden die Kinder dann bis 16 Uhr noch also von uns gefördert. Da ist dann der Schwerpunkt nicht der Unterricht oder das Lernen von Kulturtechniken, sondern Alltagspraxis, Sauberkeitstraining, Essen und Trinken. Also so ganz basale Sachen. Und vielleicht nochmal so zum Thema Therapien. Bei uns ist auch, wir haben ein Physio, ein Ergo und ein Logo in Mehrfachausführung da, die halt die Kinder im Laufe des Tages immer für eine Dreiviertelstunde zur Therapie abholen. So einmal die Woche ungefähr, und da kriegen die dann auch Therapien. Aber bei uns ist das einfach durch, also die Kinder, da gibt es keine Präferenz, wann die da sind oder wann die nicht da sind. Das kann man ein bisschen vom Unterricht abhängig machen, dass die Kinder, die jetzt fit in Deutsch sind, in Deutsch nicht unbedingt dabei sein müssen und so weiter. Aber sonst werden die einfach abgeholt vom Therapeuten und werden dann nochmal einzeln gefördert.
Und du hast bislang auch in deiner, ich sage jetzt mal, beruflichen Karriere ausschließlich mit Menschen mit einer geistigen Behinderung
Also wenn wir
zusammengearbeitet.
von vorne anfangen, ich habe mein erstes Praktikum in der Fachoberschule damals auch in so einer Inklusionseinrichtung gemacht. Das war ein inklusiver Hort, also auch mit Grundschülern und Kindern mit einer geistigen Beeinträchtigung. Aber die waren nicht so massiv behindert wie die Kinder, die ich aktuell betreue. Also die hatten leichtere Formen von Autismus und waren dadurch relativ sozialverträglich. Und nach dem Praktikum war ich dann in der Aus, da habe ich erst noch mein FSJ gemacht in der gleichen Einrichtung. Also da hat sich das dann auch, war etwas unspektakulärer einfach. Von der Behinderungsart her waren die Kinder angenehmer, aber auch vor allem in Schule, Mittagsbetreuung und Tagesstätte. Und bin dann von der Ausbildung her, war ich dann tatsächlich in einem Praktikum bei körperlich behinderten Kindern, in der Pfennigparade in München. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Mit
Nö.
konduktiver Förderung, wenn euch das was sagt. Dieses.
Auch nicht, ne.
Nö.
Also da waren sehr viele Kinder im Rolli eben und mit ICP, also mit infantiler Zerebralparese, genau, die dann da betreut worden sind, auch im kleinen Klassenverbund in der Inklusionsschule. Also ich war immer schon irgendwie im Inklusionsprojekt drin, das hat sich durchgezogen bei mir. Ich war dann auch noch in der Werkstatt für geistig behinderte Menschen, was auch cool war, aber da war halt keine Inklusion mehr. Und ja, seit 2014 bin ich jetzt bei mir in der Einrichtung.
War das schon, also klingt das, war das schon immer so ein bisschen dein Wunsch? Ich meine, du bist ja so eine soziale Person, so haben wir dich ja auch direkt kennengelernt,
Ja.
so die liebe kleine
Ich
Amy
habe
und so
halt keine
weiter.
Berührungsängste. Ich glaube, das ist so das, was die meisten Leute abschreckt, die einen Erzieher machen und dann sich überlegen, gehe ich in die Kita oder gehe ich in den Behindertenbereich. Dass der Berührungspunkt halt einfach, dass da viele Angst vor haben, weil man es eben auch nicht sieht, weil man nicht genau weiß, also weil die Kinder einfach sehr herausfordernd sind, weil sie dich nicht verstehen, weil du wirklich basal am Anfang arbeitest und ich glaube, das schreckt viele Leute ab, das zu machen. Aber bei mir persönlich war das noch nie, also ich hatte da nie Berührungsängste.
Ja, das mit den Berührungspunkten ist auch eine Sache, die ich immer wieder merke. Also was du auch sagst, dass natürlich viele Leute ja, allen Pflegeberufen fast immer so natürlich diese Befürchtung auch haben, dass das gar nichts für sie ist, weil sie da, also ich kenne das irgendwie von meiner Mutter beispielsweise, die auch als Altenpflegerin arbeitet, da wird ganz anders darüber geredet. Also die ist auch so gepolt, dass sie da ja keine Berührungsängste hat und da ist das ganz normal, da wird halt dann offen darüber geredet, was so oft natürlich jetzt nicht irgendwie so offen, dass man irgendwie Namen oder so sagt, aber so direkt halt, was halt so passiert. Da hat man halt, wie du sagst, da ist man halt schon drin im Game, sage ich jetzt mal. Dass man da halt keine Berührungsängste
Ja,
mehr hat.
Pflege allgemein ist, denke ich, für viele Menschen ein Problem, dass sie sagen, das könnten sie nicht, andere Leute pflegen, obwohl das überhaupt nicht schlimm ist. Also, ich glaube, wenn man es einfach mal macht, dann merkt man, es ist gar nicht schlimm.
Ja, das glaube ich. Also ich habe mal tatsächlich eine Nachtschicht mitgemacht, so als Art, ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst, Sebastian, da waren wir, glaube ich, noch nicht in der Klasse, aber wir mussten damals in Psychologie so ein Eintagespraktikum in einer Einrichtung machen. Und
Ja, geht erst du, geht erst du.
ich dachte mir, ich mache es einfach und frage halt meine Mutter, ob ich mal, weil es halt auch so sozial geprägt sein sollte, weil wir auch auf dem sozialwissenschaftlichen Gymnasium waren, also in einer sozialen Einrichtung wäre es halt natürlich dann perfekt gewesen. Und da dachte ich, ja, frage ich halt meine Mutter, ob ich halt mal einen Tag bei ihrem Altersheim mitlaufen kann. Und das war halt ein bisschen unglücklich, dass es halt direkt die Nachtschicht war, aber es war trotzdem voll okay. Und wie das halt sagt, das ist natürlich was, wo man denkt, man könnte das nicht, aber da muss man sich dann natürlich halt trotzdem irgendwie ranarbeiten. Dann merkt man, glaube ich, auch schnell, dass das gar nicht so eine krasse Sache ist.
Ich finde es total geil, Marcel, dass du, also dass wir uns immer wieder auf Themen bringen, an die ich jetzt im Leben nie mehr gedacht hätte. Ich weiß doch, dass wir das machen mussten. Ich habe das nie gemacht. Ich habe gesagt, ich habe das gemacht im Altersheim und sie haben gemeint, passt.
Ja, das war, also ich habe ja da auch nicht viel gearbeitet. Ich meine, ich habe tatsächlich irgendwann zu meiner Mutter gesagt, ich bin total müde. Also sie meinte, ja, okay, leg dich hin. Habe ich geschlafen. Also ich habe die meiste Zeit auch geschlafen. Deswegen war halt ein bisschen mitlaufen und gut ist. Genau,
Ja, krass.
okay, wieder
Nee,
zurück zum
aber
alten Thema.
richtig zurück zum alten Thema, weil ihr es gerade auch schon angesprochen habt, beide. Amy nimmt dich, also du hast zwar gesagt, du hast keine Berührungsängste in irgendeiner Form, aber nimmt dich das auch teilweise dann schon mental mit? Und vielleicht auch die Folgefrage, nimmst du dann diese mentalen Gedanken irgendwie dann auch teilweise mit nach Hause, also über die Arbeit hinaus, oder kannst du das komplett
Teils,
abgrenzen?
teils. Also es gibt manchmal Kinder, die einen ziemlich an die Grenze bringen, was aber im Grunde daraus resultiert, dass der Personalschlüssel so schlecht ist und die Rahmenbedingungen einfach ganz oft, sagen wir mal, schwierig sind. Also wenn halt alle Leute krank sind, es gibt keine Vertretung. Du musst allein die Gruppe managen, dann dreht ein Kind durch, zwei andere schreien und du musst es irgendwie alleine managen. Dann klar, dann gehe ich auch abends heim und kann erstmal nicht mehr und muss mich erstmal hinlegen, um das zu verarbeiten. Also ich sag mal so, 90% der Tage gehe ich aus der Arbeit heim, quatsch noch kurz mit den Kollegen, nachdem die Kinder abgeholt sind, und dann gehe ich heim und es ist alles gut. Aber es gibt eben auch die 10%, wo ich einfach mental am Limit bin, psychisch, weil ich einfach aufgrund der Gegebenheiten einfach überfordert bin. Also nicht direkt wegen den Kindern, die sind dann einfach der Auslöser zum Schluss für den Rest, der außenrum passiert ist am Tag. Weil die halt direkt dran sind an mir. Ja.
Ja, klar.
Das finde ich auch krass. Ja, das kann man sich ja dann auch gut vorstellen. Also ich kenne das halt auch, wenn man dann jetzt auch von, oh Gott, wenn meine Mutter das hört, bekomme ich wahrscheinlich wieder wütende Nachrichten. Aber wie gesagt, meine Mutter ist dann auch oft so, dass wenn du in diesen Pflegeberufen bist, dass sich sowas, wie du gerade sagtest, das muss ja gar nicht von den Personen immer abhängig sein, sondern einfach die Atmosphäre kannst halt dann ausmachen, dass irgendwann halt am Tag auch mal der Zenit erreicht
Ja,
ist.
und du hast halt keine Möglichkeit. Also ich möchte das auch nochmal gern betonen. Es gibt ja Berufe, da kannst du dich kurz zurückziehen, dir einen Kaffee holen, mal kurz im Computer schauen. Selbst in der Pflege kannst du auf den Stationspunkt kurz gehen, wenn die Glocke glatt nicht läutet. Aber bei uns in der Einrichtung, ich bin 8 Stunden am Kind dran, außer die 30 Minuten, die ich Pause mache. Ich bin 8 Stunden da und präsentiere, unterhalte, pflege, also ich kann nicht weggehen, ich kann ja meine Aufsichtspflicht nicht verletzen. Ich habe eine Aufsichts- und eine Fürsorgepflicht in meinem Beruf. Ich kann nicht sagen, hier, ich mache mir kurz einen Kaffee. Ich kann meine Kollegin ja auch nicht einfach alleine lassen. Ich darf aufs Klo gehen und ich darf 30 Minuten Pause machen. Und sonst bin ich immer präsent. Die Kinder können mich jederzeit ansprechen. Ich höre den ganzen Tag den Lärm und kann nicht sagen, ich brauche jetzt mal 5 Minuten und gehe mal kurz Tee kochen und leg mal kurz die Füße hoch und ruhe mich mal schnell aus, weil es ist mir gerade zu viel. Das gibt es nicht. Also das ist auch noch sowas, was man ganz oft nicht bedenkt. Auch jede Erzieherin in der Kita geht es so. Du darfst den Raum nicht verlassen. Außer du musst aufs Klo. Und selbst das musst du mit der Kollegin absprechen, wenn sie da ist. Wenn sie nicht da ist, hast du ein Problem.
Hast du dann auch, also die Frage bekommt man wahrscheinlich immer so ein bisschen gestellt. Ich glaube, ich habe dir die Frage im Privaten auch mal gestellt. Hast du dann eigentlich so ein Kind, ich will jetzt nicht direkt den Begriff Lieblingskind sagen, aber so ein Kind, bei dem, mit dem du so am meisten so ein bisschen machst, oder ist es wirklich komplett frei von allen irgendwie? Also du musst natürlich sowieso ja irgendwie aufpassen, dass du dich nicht so emotional involvierst, aber gibt es da dann irgendwie so spezielle Verbindungen oder ist es gar nicht
Also bei
existent?
den Kindern, die sprechen können, kommt es mindestens einmal die Woche vor, dass die Mama zu mir sagen. Einfach weil wir die öfter, also wir sind länger an denen dran als die Eltern. Es ist einfach so, wir übernehmen die Erziehung teilweise komplett von diesen Kindern. Ansonsten, ja, also es ist wie mit allen Menschen, man hat so seine Menschen, mit denen man gut kann und mit denen man nur neutral, und es gibt auch Kinder, mit denen kannst du halt mal nicht. Aber wir teilen uns das, also meine Kollegin ist Erzieherin, ich bin als Ergotherapeutin in der Gruppe und wir haben eben, jeder hat seine 4, 5 Bezugskinder, die wir dann, wenn wir die Kinder kriegen, einfach austangieren, wer kann mit wem am besten. Und für den sind wir dann so zuständig, für die Elternarbeit, für die Berichte, für die Dokumentation, die wir dann eben mit denen machen. Und das wird schon nach Vorliebe gemacht. Man kann auch mal tauschen zwischendurch, wenn man merkt, oh, mit dem Kind kann ich aktuell gar nicht mehr. Das kommt schon mal vor, ja. Und man hat jetzt nicht so das Lieblingskind, aber man hat Kinder, mit denen man besser klarkommt, wo man einen Draht einfach hat, die auch bei einem dann besser hören oder besser mitmachen, besser kooperieren als bei der Kollegin, weil die halt nicht so den Draht zu dem Kind hat. Also das kommt vor. Durchaus, ja. Also das macht man sich auch bei uns zunutze, diese Synergien. Also auch Kinder in anderen Klassen, die gut mit mir können oder gut mit meiner Kollegin können, die kann man sich dann auch dadurch ganz gut greifen, wenn die in der Gruppe selber Blödsinn machen oder Grenzen testen. Also das sind alles so Synergien, die man sich immer zunutze macht bei uns im Behindertenbereich. Ja.
Machst du dir dann auch teilweise irgendwie, also wir hatten es ja auch schon in privaten Gesprächen, dass du, also dass dann irgendwie, dass du eine in Anführungszeichen lustige Geschichte hast, womit du da, also was, ich sag jetzt mal, was dich halt bekräftigt, das
Ich glaube, wenn es das
weiterzumachen.
nicht täglich gäbe, würde ich den Job nicht machen. Also es ist wirklich oft
Ja,
schwierig. Man ist ja
richtig.
in so einer professionellen Rolle, wenn man dann da drin ist, wo man dann lernt, nicht zu lachen, weil die können ja nichts dafür, dass sie so geistig so schwach sind, weil sie feuern halt schon
Richtig.
Sachen ab, gerade wenn sie sprechen können, die unfassbar lustig sind, aber wenn man dann in dem Moment einfach hinnimmt und nicht kommentiert oder neutral kommentiert, dass die Kinder sich nicht ausgelacht fühlen, weil diese Wertschätzung und dieser Respekt ist halt unfassbar wichtig bei uns. Aber so im Kollegium, wenn man da eine lustige Geschichte hat, erzählt man sie sich nach Feierabend natürlich. Also ich hatte ein Kind letztes Jahr, vor 2 Jahren, irgendwie so, das, ja, das hatte halt auch eine massive geistige Entwicklungsverzögerung und mit Verdacht auf Chromosomenanomalie. Also da war genetisch irgendwas nicht ganz ausgereift, aber das kann man teilweise gar nicht richtig feststellen, was da an den Chromosomen nicht stimmt. Sei jetzt dahingestellt, was es war, auf jeden Fall war der halt immer sehr ablenkbar. Also der war immer in seiner eigenen Welt. Der hat in den Himmel geguckt und die Vögel beobachtet und war glücklich. Und dann waren wir alle mal im Morgenkreis gesessen und die Lehrkraft fragt eben, ja, du, sag mal, welcher Tag ist denn heute? Und dann sagt er so, ja. Und die Lehrerin nochmal, ja, welcher Tag ist denn heute? Ja. Und dann die Lehrerin das dritte Mal, ja, also ist heute Montag oder Dienstag oder Mittwoch? Juni. Und du sitzt da und musst dich echt zurückhalten, dass er halt, naja.
War es denn auch im
Nein,
Juni?
es war Oktober, aber
Okay,
okay.
ja, gut.
Aber Juni ist ein guter Monat, da bin ich
Definitiv,
mir
aber
voran.
so
Also
sitzt du halt dann
ich
da
bin
und du
voll
willst
bei
dann
dem
einfach
Kind.
nur eine ganz einfache Wissensabfrage, so ist heute Montag, Dienstag oder Mittwoch, gibt es sogar Möglichkeiten, dass zumindest irgendwas kommt und dann kommt halt der Juni raus, wo du denkst, wo kommt der denn jetzt her? Und so geht es immer. Ein anderes Kind hat zum Beispiel eine Kollegin, die hieß Frau Fischer, gefragt, also bockernst, ist zu ihr hingegangen und gesagt, bist du ein Mensch oder ein Fisch? Und stehst du da und denkst dir, okay. Ja, hieß Frau Fischer. Legitime Frage. So denken unsere Kinder.
Ja. Ja, ich finde es total krass. Also so, natürlich jetzt aus unserer Sicht als Zuhörer, die das jetzt das erste Mal hören, natürlich können wir bei sowas lachen und so weiter. Und du hast ja auch gesagt, dass du über sowas lachen kannst, halt nicht in dem Moment machst. Aber ja, keine Ahnung. Ich finde sowas ganz, ganz schwierig zu fassen, wie so ein Arbeitsalltag auch so mal
Ja.
abläuft einfach.
Ja, wir haben ein Kind, das sagt, du Mama Pipi Kaka den ganzen Tag, weißt du? Musst du auch ernst
Ja,
bleiben.
gut. Ja, klar,
Mama
das
Pipi
ist.
Kaka.
Ich glaube, ganz ehrlich, wenn du das dann irgendwann zum 100. Mal hörst,
Ja.
dann bist du auch abgehärtet und sagst du, ja, passt,
Ja,
absolut.
das ist genau, das ist ja das, was wir vorhin auch hatten. Das härtet dich ja ab. Natürlich hast du dann halt irgendwann keine Berührungsängste mehr. Das ist ja völlig. Also ich glaube, das ist, dann bist du ja auch falsch im Beruf, wenn du nach, keine Ahnung, einem halben Jahr oder so immer noch Berührungsängste hast. Also wenn du jetzt irgendwie als Altenpfleger oder Altenpflegerin halt nach einem halben Jahr merkst, hey, du willst immer halt noch nicht den alten Herrn halt aufs Klo begleiten, dann bist du halt im
Ja,
falschen
das merkst
Beruf.
du nach der ersten Woche
Ja.
schon. In der Ausbildung hatte ich
Ja.
Kolleginnen
Klar.
und Mitschülerinnen. Als es dann ins Praktikum ging, ins Krankenhaus, da war halt auch Wasch-Anzieh-Training, ist halt in der Ergo unfassbar wichtig. Alltagstraining. Und da gehört Waschen, Anziehen, Zähne putzen, Rasieren einfach dazu. Auch bei älteren Herren nach dem Schlaganfall. Und dann war es wirklich Mädels bei mir in der Gruppe, die gesagt haben, sie fassen aber keine Menschen an. Und dann denkst du dir, okay, du bist ja 2 Jahre in der Ausbildung. Also, das ist
Ja.
wirklich immer noch ein ganz großes Thema.
Ja, das
Ja.
glaube ich. Ich habe jetzt, wenn du jetzt nichts hast, Sebastian, weil du jetzt gerade von lustigstem Fall, hatte ich das die Kontrastfrage dazu, also wenn du natürlich darüber reden magst, aber was war denn so der härteste Fall, sage ich jetzt mal, oder so die härteste Sache, an die du dich erinnern
Also,
kannst?
bei uns sind schon mehrere Kinder gestorben, aber das ist halt aufgrund der Behinderung, kann das halt immer mal wieder vorkommen, die dann halt Mukoviszidose zum Beispiel noch als Nebendiagnose haben oder einen Herzfehler und die dann halt einfach daran irgendwann sterben. Also bei mir in der Gruppe ist jetzt noch keiner gestorben, nur Kinder, die mal bei mir waren und jetzt dann weitergegangen sind, da habe ich das dann gar nicht mehr so mitbekommen. Aber das Härteste so bei mir sind wirklich, also es gibt Kinder, die triggern einen. Es gibt Kinder, also wir haben viele Schreikinder auch, die aufgrund ihrer Behinderung einfach schreien, weil sie was nicht wollen, schreien sie. Weil sie können nicht sprechen, sie schreien. Und es gibt viele Kinder, die schreien in einer Frequenz, das mich nicht triggert. Und es gab ein Kind, das hat in einer Frequenz geschrien, das hat mich so getriggert. Also das musste ich auch abgeben. Das ging überhaupt nicht. Das, Ich kann euch nicht sagen, warum, aber das hatte eine Frequenz und eine Art und Weise an sich. Ging nicht. War nicht mein Kind, habe ich dann der Kollegin abgegeben. Also das war so. Das war mit am härtesten, weil man sich halt auch eingestehen muss, okay, nee, ich pack das nicht. Ich kann es nicht. Geht nicht.
Ja, kann ich voll verstehen.
Und ich glaube, sonst so an sich,
Ja.
auch dieses um Hilfe bitten ist, glaube ich, für viele im Beruf immer noch sehr schwierig. Also das fällt mir auch schwer, zu sagen, ich schaffe das nicht, ich brauche Hilfe. Weil das halt einfach vorkommt. Das ist so, denke ich, das Härteste. An den Kindern an sich fällt mir jetzt sonst nichts ein, außer dieses Schreikind mit seiner Frequenz. Das hat mich echt. Das hat mich
Ich muss jetzt
getroffen.
an, das glaube ich ja, ich muss jetzt an was denken, was du ganz am Anfang mal gesagt hast, mit dem, das ist ja in der Gesellschaft nicht so, und das hat man ja jetzt, wenn wir darüber reden, auch so ein bisschen gemerkt, dass wir gar kein klares Bild davon haben. Würdest du dir denn wünschen, dass man das mal ein bisschen mehr, ich sage jetzt mal, vorantreibt, dass man sieht, hey, das ist halt auch irgendwie wichtig, mal als Außenstehender zu sehen, was da so abgeht.
Was ich mir,
Also klar, es
ja,
ist immer
was, was
schwierig.
ich mir, glaube ich, wünschen
Ja.
würde, ist, dass dieser Beruf in der Gesellschaft, also das Berufsfeld in der Gesellschaft einfach anerkannt wird. Also, weil, klar, viele machen den Erzieher, die gehen in die Kita, aber in den Behindertenbereich gehen sehr wenig Leute. Das will ja keiner machen, sind ja Behinderte. Das gleiche mit Krankenhaus, will ja keiner machen, sind ja kranke Leute. Altenheim, alte Leute. Ich würde mir einfach wünschen, dass das Ganze aufgewertet wird, dass das gesellschaftlich anerkannt wird, dass man gut bezahlt wird für diesen Job, den man machen muss. Und ich glaube, dadurch würde die Akzeptanz und das Wissen in der Gesellschaft auch einfach steigern, wenn man das sehen würde, dass dieser Beruf auch unfassbar schön ist, aber halt ja absolut unterbezahlt ist und unattraktiv ist, wie es momentan ja so oft in der Diskussion ist, mit allem, was mit Pflege und Herausforderungen zu tun hat.
Das ist halt
Ich
auch.
glaube tatsächlich, dass ganz viele irgendwie da auch, also nicht so wie du, einfach mental nicht stark dafür sind. Also muss man halt ganz ehrlich so sagen, immer wenn ich mal über sowas mit Leuten rede oder so, dann sagen sie so von wegen, keine Ahnung, so Sozialpädagoge, Erzieher und so weiter, können sie sich easy vorstellen, auch für Behinderte, die eben körperlich behindert sind. Aber wenn es dann um das Thema geistige Behinderung geht, sagen ganz viele, ah, da weiß ich nicht, wie ich mit denen umgehen kann. Also das höre ich ganz,
Also
ganz
ich glaube auch,
oft.
dass das Thema, wie man mit geistig Behinderten umgeht, einfach nicht präsent ist. Also es geht euch ja
Ja,
bestimmt
das kann ich
genauso,
mir
wenn jetzt da
vorstellen.
jemand, ein Kind vor euch steht, das anscheinend geistig behindert ist, wie sprecht ihr es an? Die sprechen ja oft gar nicht. Können sie ja oft gar nicht. Und es,
Ich
ja,
hatte
nee,
auch, ja,
es gibt
rede
halt
du
viele
weiter.
Mittel und Möglichkeiten, mit diesen Kindern umzugehen, aber die kennt halt keiner, weil es halt nicht präsent ist.
Ich hatte halt damals auch in meiner Grundschule, ich war ja auch in so einer Kooperationsklasse, sag ich mal, wo dann eben jetzt mit mir dann, was weiß ich, 7 Behinderte und ja, 20 Normalos, sag ich jetzt mal, oder Nichtbehinderte unterwegs waren. Und da waren halt auch, ich glaube, ich war mit der Einzige, der eine körperliche Behinderung hatte. Die anderen hatten halt auch alle eine geistige Behinderung. Und also ich habe dann zum einen schon gemerkt, dass ich halt in Anführungszeichen, ich sage jetzt mal, der coolste war, im Sinne von, dass halt meine Klassenkameraden mit am meisten dann mit mir gemacht haben von diesen 7 Förderkindern, die wir dann waren. Und ich aber auch selber nicht so wusste. Also es gab schon so ein, zwei, mit dem er dann geredet hat oder so. Es gab auch einen, der irgendwie, das kommt dann auch so ein bisschen auf den Aspekt, zu so, den du gesagt hast, so mit lustigen Geschichten. Wir hatten einen der Klasse, der hat gefühlt zu allem Ja gesagt. Dann haben wir den gefragt, keine Ahnung, möchtest du mal vom Eiffelturm springen? Ja. Wo man sich dann auch so dachte, also so im Nachhinein, so, was soll denn der Scheiß? Aber als Kind war es halt echt lustig, muss man halt faktisch einfach so sagen. Dann gab es halt auch einen, wie du es jetzt auch gesagt hast, der einfach nicht reden konnte. Der hatte dann auch einen bestimmten oder einen speziellen Betreuer bei sich, der dann das Ganze gemanagt hat. Tatsächlich, so was ich damals noch so in Erinnerung habe, der war eigentlich echt cool drauf, aber man hat ihn halt aufgrund der Sprachbarriere und dem eigentlich nur Rumstöhnen, sag ich jetzt mal, nicht verstanden. Echt, das ist total krass. Also, es ist genauso wie wenn jetzt hier, keine Ahnung, heutzutage einer vor mir stehen würde auf der Straße und mich eigentlich nur nach dem Weg fragen würde. Ich würde denken, was ist denn das für einer? Also, da hat man halt einfach diese Berührungsängste und das ist halt echt scheiße eigentlich.
Ja, auch diese Sache mit, die wir ja gerade hatten. Wie machst du solche Berufe attraktiv? Ist auch eine Sache, über die ich oft nachgedacht und schon oft geredet habe, weil letztlich am Beruf selbst kannst du ja jetzt nichts attraktiv machen. Also, wenn ich jetzt irgendwie das Beispiel nochmal Altenpfleger oder Altenpflegerin hernehme, es wird halt jetzt nicht irgendwie attraktiv. alte Leute zu pflegen, wenn man das halt direkt sagt. Das ist halt ein
Ja.
naja, krasser Job. Und als Außenstehender, um den Begriff halt wirklich mal zu nennen, natürlich kann es auch ein ekliger Job sein, aber es muss natürlich erst gemacht werden. Und ja, wie gesagt, ich finde es immer schwer dann zu überlegen, so was schaffst du für Anreize? Klatscht die Leute irgendwie doof gesagt einmal mit Geld zu? Reicht es? Oder was machst du
Naja, Geld
daran?
ist immer ein Anreiz.
Ich finde es
Also,
total.
oder was wir auch,
Ja, aber glaubst du, das
was wir auch immer
reicht?
diskutieren, dass Leute, die pflegen, zum Beispiel keine Pflegeversicherung zahlen müssen, weil sie pflegen ihr Leben lang,
Ja.
also werden sie automatisch gepflegt, wenn sie alt sind. Sowas. Auch
Ja.
so Leistungen im Sinne von Gutscheine etc. pp. Wäre bestimmt auch mal eine Überlegung wert, dass man umsonst die öffentlichen benutzen darf. Einfach, weil man an der
Ja.
Gesellschaft einen Dienst macht, weil das sind gesellschaftlich relevante Berufe.
Ja, korrigier mich mal bitte gern, Amy, aber ich wüsste gar nicht, ob, also, dass die Arbeit fair bezahlt wird, das sollte auf jeden Fall so sein. Ich denke mal, da sind wir alle dafür. Aber ich glaube jetzt nicht, dass du zum Beispiel so eine Arbeit überbezahlen dürftest. Also fände ich natürlich nice, aber ich weiß gar nicht, ob das so von Vorteil wäre, weil dann machen es viele dann halt wirklich nur wegen dem Geld und sind dann aber Charaktere, die da eigentlich gar nicht reingehören oder gar nicht reinpassen. Also, keine Ahnung, manche. Also ich finde es immer total schwierig, sowas zu sagen, aber zum Beispiel sowas, was du machst, dafür muss man ja in irgendeiner Form eine gewisse Art von Liebe empfinden, dahingehend, sag ich jetzt mal, weil, keine Ahnung, ansonsten würden auch die Kinder irgendwie falsch gefördert oder versorgt werden. Ich
Ja,
finde es ganz
das ist eine
schwierig.
Sache, ganz kurz dazu noch, weil du gesagt hast, das würden dann Leute nur wegen Geld machen. Das hatte ich halt auch schon, wo ich mir dann überlegt habe, vor allem im Altenpflegeberuf, die Leute bleiben ja dann doch nicht lange. Also du hast ja, weil ich überlege mir dann, wenn du den Leuten mehr Geld gibst und damit Anreize schaffst und du in dem Pflegeberuf vielleicht keinen Mangel hast, dann kannst du auf solche Leute eher verzichten. Dann sagst du halt
Ja.
sowas wie, ey, guck mal, du gehst mit den Leuten schlecht um. Wir haben schon die nächste Person irgendwie da, die nehmen wir lieber und dann können wir auf dich verzichten. Deswegen glaube ich nicht, dass sich das durchsetzen würde, dass wenn du sagst, du gibst denen jetzt eine harte finanzielle Spritze, dass da dann nur Leute wegen Geld anfangen würden. Weil ich glaube, das nutzt sich dann wirklich bei denen ab, dass sie sagen, oh Gott, okay, das ist mir jetzt doch nicht wert für das
Ja, ganz
Geld.
theoretisch. Jetzt stell
Weil
dir mal
ich.
vor, als Programmierer verdienst du genauso viel wie ein Altenpfleger. Dann kannst du es dir aussuchen, was du machen willst. Ja. Und
Ja.
ich glaube auch nicht, dass das eben Leute, die das überhaupt nicht machen wollen, wegen dem Geld machen, weil dann machen die eben was Technisches. Gehen ins Büro, wo man genauso viel verdient. Es geht ja wirklich nur um diese Angleichung von dem Beruf, dass man von diesem knapp über Mindestlohn wegkommt, weil das ist halt einfach traurig, dass du halt knapp
Das
über
ist wirklich
Mindestlohn
traurig.
arbeitest und du hast einfach so eine Verantwortung für Menschen und da müsste es eigentlich so einen festgeschriebenen Pauschalbetrag geben, wenn du Leistungen am Menschen machst. Ich arbeite jeden Tag mit Kinderseelen. Ich könnte ja auch schlagen und anschreien und durch die Gegend, was weiß ich. Es wäre jedem
Ja,
wurscht im
stimmt.
Grunde, aber das meine ich. Ich könnte dieses Kind wirklich ernsthaft verletzen. Und ich habe da eine ethische und eine moralische Bindung dazu, dass ich diesen Job mache, um das Seelenwohl auch dieser Kinder irgendwie zu fördern und zu heilen und zu helfen. Und allein dafür, also ich finde, dafür müsste es eigentlich so eine Pauschale geben. Arbeit am Menschen ist gleich das und das XY.
Ja, oder auch so Sicherheiten im also wenn man den Beruf dann mal nicht mehr hat, weil natürlich irgendwann halt mal ein gewisses Alter kommt, dass man halt irgendwie die Sicherheiten hat, dass sich das dann, jetzt blöd gesagt, alles gelohnt hat, auch finanziell natürlich.
Ja, dass du
Das
eben
wäre.
Leistungen aufbauen kannst, dass du eine Rente hast zum Schluss, dass du
Genau.
irgendwie auch mit
Ja.
60 schon in Rente gehen darfst, weil du einfach körperlich aufgearbeitet bist. Also in allen sozialen Berufen.
Genau, das wäre jetzt eine Frage, die ich noch mal gehabt hätte. Hattest du denn auch irgendwie mal so Kollegen oder Kolleginnen, die halt einfach auch gesagt haben, ich kann das nicht mehr. Also wo man dann wirklich, also genau das, was ihr gerade gesagt habt, von wegen irgendwelche Pauschalen oder Leistungen oder irgendwas, dass man, also wenn man halt auch sowas irgendwann psychisch nicht mehr kann, nicht nur körperlich, sondern auch psychisch durch diese ganzen krassen Tätigkeiten dann auch so mental zerstört wurde selber, dass man dann halt auch irgendwelche Sicherheiten bilden kann.
Also, ich kenne jetzt niemanden, der direkt aufgehört hätte, weil das ist halt eine Berufung. Aber
Ja.
Burnout, dass manche 2, 3 Jahre ausfallen, es gehört zur
Ja,
Tagesordnung.
richtig,
Also, du
genau.
bist ja dann einfach geburnout und bist dann erstmal 2 Jahre weg, so ungefähr. Wirst gerehart und alles Mögliche, dass du halt wiederkommen kannst. Und dann mit Eingliederung und alle möglichen. Also das kommt durchaus öfter vor. Ja, also das gehört dazu.
Das ist echt
Man
krass.
Rechnet bei uns auch damit, dass es immer einen Ausfall gibt, weil wir entweder psychisch einfach überlastet sind oder durch die ganzen Kinderbakterien, wir sind ja auch ungeschützt gewesen jetzt vor Corona, wir müssen ja keine Arbeitskleidung oder Masken oder sowas tragen, wir sind ja da völlig ungeschützt gewesen, auch diese ganzen Erkältungs- und Magen-Darm-Sachen immer mitmachen, weil die Kinder bei uns speicheln, sabbern und müssen körperlich nah betreut werden. Also gibt's, also es ist halt auch ein körperliches Risiko im Grunde, wenn du es dir mal überlegst, dass wir immer mit uns tragen.
Das ist einfach nur krass. Also, keine Ahnung, das ist sowas, also im Endeffekt, auch wenn man es irgendwie weiß, das immer nochmal so zu hören zusätzlich, macht einen dann teilweise schon auch echt sprachlos. Das ist nicht gut in einem Podcast eigentlich, wenn man sprachlos wird, aber...
Ja. Wir müssen jetzt auch, wenn wir dann so Fragen schon durch haben, auf irgendwas Gutem nochmal enden. Nicht so trist, irgendwas Lustiges oder so.
Okay, Amy, du hattest mal von der
Polizeigeschichte. Polizeigeschichten. Also es ist bei uns an der Tagesordnung, dass wir einmal im Jahr mindestens oder zweimal im Jahr die Polizei rufen müssen, weil ein Kind verschwunden ist. Also bei uns sind die Tore nicht zu, bei uns sind die Tore offen. Und Was? Die Kinder büchsen halt aus. Meistens in der Schulpause, weil da sind sie am unbeobachtetsten, weil da sind halt viele Kinder auf dem Pausenhof und da sieht man nicht so schnell, wo die Kinder überall hinrennen. Und da entwickeln manche Kinder Energien, das kann man sich nicht vorstellen. Sonst langsam, müde, faul schon fast, aber da sind sie dann ganz schnell. Und ich hatte jetzt erst am Freitag, da war eins auf der Straße gesessen, muss man wieder reinholen. Und vor 2, 3 Jahren haben wir einen Jungen nicht mehr gefunden. Der war einfach nicht mehr da. Wir haben ihn gesucht und gesucht und gesucht. Er war nicht auffindbar. Na gut, dann haben wir erst die Mutter informiert und die Mutter, ja, sie kommt gleich. Ich so, ja, ich rufe jetzt auch gleich die Polizei an. Nicht, dass der in den Bus gestiegen ist und irgendwo hinfährt, wer weiß. Passiert ja öfter mal. Und dann haben wir die Polizei eben gerufen mit Personenbeschreibung, alles Mögliche. Die haben dann gleich Bescheid gegeben, Kind mit geistiger Behinderung und Pulli XY, Hose, die und die Farbe, läuft anscheinend frei herum. Und dann kam das Kind wenige, 10 Minuten später mit dem Streifenwagen vorgefahren bei uns. Weil, ist halt einfach weggelaufen. Wollte den Bus einsteigen, war halt weg und dann hat es die Polizei aufgegriffen.
Das mit dem Ausbüchsen kenne ich aber auch. Also meine Mutter hat das...
Hast du auch
gemacht. Habe ich auch immer gemacht. Meine Mutter hat es halt auch oft erzählt, dass es im alten Heim halt auch das öftere Mal passieren kann, dass alte Menschen danach ausbüchsen. Und ich hatte es ja persönlich selbst schon mal erlebt, dass ich spazieren gegangen bin. Und dann kam mir eine ältere Frau entgegen, die sichtlich verwirrt war und mit der ich dann auch halt ein bisschen gelaufen bin und Glück hatte, dass ich da dann das Altersheim gefunden habe, von dem sie dann halt wirklich auch so ein bisschen... entlaufen ist, das ist dann auch so eine krasse Sache. Das passiert ja auch nicht immer, dass dir dann eine Person entgegenläuft, die dann aus einem Heim halt ausgebüxt ist.
Ja, aber es passiert. Ja. Und auch dafür braucht man Strategien und Ressourcen, wie man damit umgeht. Also ich glaube, ich habe das ein bisschen an mir. Wenn ich irgendwo einkaufen gehe und da ist ein Behinderter in dem Laden, der spricht mich an, jedes Mal. Jedes Mal, ob ich ihm helfen kann. Jedes Mal bin ich diejenige, die der anspricht. Ich weiß nicht, warum.
Du hast so einen Behinderten.
Ich ziehe das magnetisch an. Also entweder die wissen, dass ich weiß, wie ich mit ihnen umgehen muss, oder man weiß es nicht. Jedes Mal.
Ja, deswegen haben wir uns ja auch.
Ich glaube auch, das war auch wieder mein Behindertenmagnet, der hier zugeschlagen hat.
Genau.
Also ich habe immer das Problem, dass ich von, ich werde immer von vielen Leuten auf der Straße angesprochen, die jetzt beispielsweise nach dem Weg fragen oder nach Geld halt betteln. Also ich habe das auch oft, dass ich immer auf der Straße angesprochen werde. Vielleicht ziehe ich auch irgendwie Leute irgendwie magnetisch an. Weiß ich nicht.
Teilweise aber irgendwie nicht die richtigen.
Was wären denn die richtigen Leute?
Personen, mit denen du ein Date haben könntest.
Ah, okay. Lisa, Lina, Lara.
Das wäre natürlich optimal, aber...
Es gibt übrigens auch so Top 5 Namen bei uns in der Einrichtung, die immer wieder vorkommen, um auch nochmal so richtig schön die Klischeepeitsche auszupacken.
Ist einer von uns beiden dabei?
Nee. Ja, doch Marcel. Okay. Marcel ist tatsächlich ein Name, der relativ oft bei behinderten Kindern gewählt wird.
Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Also beziehungsweise generell ist Marcel, glaube ich, auch ein Name, der voll oft vorkommt, würde ich jetzt sagen.
Vor allem bei behinderten Kindern.
Das ist
Sebastian richtig. Zum Beispiel eher weniger. Wir haben eher
Ja,
Maximilian
verständlich.
tatsächlich, und Alexander wird auch oft gewählt.
Auch
Ja,
verständlich.
und was haben wir noch? Den Justin natürlich, den klassischen Justin. Den Jeremy haben wir auch relativ oft. Der Kevin, ja,
Dann
wir haben immer
Chantal.
einen Kevin.
Ja,
Und
Kevin,
Leonie ist
klar.
bei den Mädchen zum Beispiel sehr beliebt.
Leonie.
Leonie ist
Leonie ist
ein
voll der schöne
absoluter
Name. Ja, auch
geistigen
schöner Name.
Behindertenname. Wir haben
Ich
so
finde Leonie voll der
viele
schöne Name.
Leonie.
Damit habe
Jetzt
ich nicht
packen wir aber,
gerechnet.
jetzt hauen wir die richtige Klischeepeitsche aus.
Was? Ich habe immer einen Justin oder einen Kevin. Jedes Mal.
Okay.
Krass.
Also bei den deutschen Kindern, bei den türkischstämmigen oder syrischstämmigen sind natürlich Ahmed und
Ja,
Mohammed voll
klar.
im Kurs, aber der ist immer voll im Kurs. Aber also wirklich, die Klischees stimmen halt leider Gottes auch. Marvin, sowas, weißt du.
Ja,
Es ist halt leider
es
Gottes
muss ja
beliebt.
immer um das Wort zum Sonntag, wir nehmen am Sonntag auf, um das Wort zum Sonntag und das Wort zum Ende der Folge abzuschließen. An Klischees muss ja immer irgendwas Richtiges sein, sonst gäbe es sie ja gar
Ja,
nicht.
ich benutze auch nur Klischees, die ich bestätigen kann, und die kann ich bestätigen. Die kommen einfach vor.
Ja. Ja, Amy, ich danke dir. Es war total informativ auch. Also, das hört sich natürlich immer komisch an, wenn wir das am Ende so sagen, weil wir mit den Leuten ja voll
Ja.
oft interagieren. So, ja, es ist voll informativ. Aber es ist halt wirklich so, weil wir halt natürlich, ich habe es ja erwähnt, ich hatte ein ganz anderes Bild davon.
Ja, schön, dass wir mal drüber
Ja,
gesprochen
same.
haben, was ich
Ja,
so,
fand ich auch.
was ich so
Ich fand's
gear,
auch
was ich so
mega gut.
arbeite, ja.
Genau.
Ey, wir können auch gerne mal eine Folge über die Behindertenwerkstatt machen.
Ja,
Habe ich
super
auch
gerne,
voll
kann ich euch
Interesse
auch ganz
dran.
viel erzählen. Und
Ja, das
was
ist
ich ja
gut,
schon
weil
bei
das
der
sollten wir
letzten
ja sowieso
Folge bei
machen.
euch, wo ihr über eure Schule
Genau.
geredet habt, weil ihr euch ja über Sachen aufgeregt habt, was die Betreuer da so gemacht haben mit euch. Ich kann euch genauestens erklären, warum sie das so gemacht haben, weil ich würde es genauso machen, weil ich
Okay,
auf der anderen Rolle sitze.
dann würde ich sagen, steht der Teil 2 jetzt schon. Da freue ich mich sehr drauf. Und ja, würde sagen, dann sind wir für heute durch. Haben es gut durchgebracht. Hat sehr viel Spaß gemacht, Amy. Es hat mich sehr
Ja, vielen
gefreut.
Dank, dass ich
Ich
hier
hoffe,
so
es
mit
hat dir auch Spaß gemacht, dass
Ja.
du neben dem ständigen Hören unserer tollen Podcasts jetzt auch mal Teil davon
Also,
sein
ich weiß ja nicht, ob
konntest.
ich die Einzige bin, die jede Folge gehört hat bisher.
Das weiß ich auch nicht.
Oder deine Mutter vielleicht noch, oder?
Wessen Mutter?
Weiß ich
Ah ja, der David musste auch hier den passiv mithören. Ja, das stimmt.
nicht. Sehr gut.
Gut, schön zu wissen. Ja, da würde ich sagen, wenn du nichts mehr hast, Sebastian, und du auch nicht mehr,
Nee,
Amy,
ich habe nichts mehr.
sind wir raus für heute und hören uns dann nächste Woche wieder. Sind dann schon im Dezember. Denn so schnell geht es
Ja.
wieder. Dann
Warte
sind wir
mal,
bestimmt schon in
müssen wir nicht,
Weihnachtsstimmung.
ganz kurz, müssen wir nicht jetzt noch einen fröhlichen ersten Advent
Ja, heute ist
wünschen?
erster
Der ist ja
Advent.
nachträglich. Ja, heute,
Ja,
gut, aber
richtig.
nicht die Leute, wenn die Leute das ja hören, ist der erste Advent ja schon rum. Also müssen wir
Ja, deswegen
nachträglich
einen
einen.
nachträglichen fröhlichen ersten
Okay, ja,
Advent.
dann wünschen wir euch nachträglich
Advent, Advent,
einen
ein Lichtlein
fröhlichen
brennt.
ersten Advent. Ich hoffe, ihr
Erst
habt
eins, dann
alle.
zwei, dann drei, dann vier. Jetzt steht das
Dann
Christkind.
steht der Sebastian ohne T-Shirt vor der
Und
Tür,
wenn
der
das fünfte.
Postmeister.
Und wenn das fünfte Kerzlein brennt, hast du Weihnachten verpennt,
Dann hast
oder?
du Weihnachten
Dann ist der
verpennt.
Marcel wohl abgebrennt.
Genau, okay, in dem Sinne, würde ich sagen, machen wir Schluss und hören uns dann nächste Woche wieder. Macht's gut.
Wunderbar.
Machen wir. Haut rein.
Ciao.
Ciao.